Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast habe ich mit dem MyDeals-Gründer und unserem Stammgast Fabian Spielberger gesprochen. Fabian hat das Schnäppchenportal MyDeals gegründet und aufgebaut und hat deswegen einen guten Überblick, welche Fintech-Produkte gerade massiv ins Marketing investieren. Interessiert sich außerdem auch für die Kryptowelt und ist dort investiert. Ich habe mit ihm beispielsweise über den neuen Apecoin vom populären NFT-Projekt Bored Ape Yacht Club gesprochen, aber es geht in dem Podcast auch um Fintechs wie Crypto.com und WeFox, die gerade groß ins Sportmarketing eingestiegen sind. Außerdem hat Fabian berichtet, wie es seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ukraine und Russland zurzeit ergeht. Genug der Vorrede, lass uns gleich reingehen in das Gespräch mit Fabian Spielberger. Hallo Fabian, herzlich willkommen zu Finance Forward. Schön, dich mal wieder hier zu haben.
Hi Kaspar, danke für die Einladung.
Wir müssen, wie man das, glaube ich, dieser Tage immer machen muss, mit einem ernsten Thema mal anfangen, und zwar mit Pepper. Das wissen ja viele gar nicht. Stehst du nicht nur hinter der deutschen Schnäppchen-Community MyDeals, sondern hinter ja verschiedenen internationalen Portalen. Und du hast unter anderem auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine und in Russland. Deswegen erstmal die Frage, wie geht's denen? Was kriegst du da mit?
Ja, also es für alle Parteien absolut schwierige Zeit momentan, sowohl für die russischen Mitarbeiter, die unsicher sind, was ihre Zukunft betrifft. Viele von denen können sich noch an die Anfang der 90er erinnern, wo es nicht jeden Tag Essen gab. Die haben Angst davor, wieder zurück in der Steinzeit zu landen sozusagen. Und natürlich noch viel schlimmer für die Mitarbeiter in der Ukraine. Viele von denen, also wir haben natürlich allen angeboten, hierher zu kommen, aber viele von denen wollen in der Ukraine bleiben, sind dann teilweise halt waren teilweise eh schon in sicheren Regionen oder halt sind zur Familie ein bisschen weiter raus, und für die ist es auch wahnsinnig schwierig, unsicher. Ich sitze nur da und man weiß gar nicht mehr, was man noch machen kann, und alles fühlt sich nicht genug an. Ich glaube, jeder bei uns im Team oder auch viele hier von Freunden und Bekannten wollen gerne mehr machen, aber es ist schwierig, was man überhaupt machen kann.
Wie ist das so mit ganz, ganz praktischen Themen? Also Bezahlung in der Ukraine ist es wahrscheinlich noch besser möglich, aber sozusagen Russland ist ja bei SWIFT abgeschnitten. Könnt ihr die dann überhaupt noch bezahlen?
Das wissen wir jetzt aktuell noch gar nicht. Also wir hatten schon vor der ganzen Situation oder vor der ganzen Eskalation Gehälter im Voraus überwiesen, beziehungsweise versucht sicherzustellen, dass alle ihren Lohn oder sich in Lohnsicherheit fühlen und keine Angst haben müssen, irgendwie, dass ihr Job morgen weg ist oder sowas. Aber klar, erstmal ist jetzt sowieso andere Thematiken oder andere Dinge in deren Kopf als unbedingt Arbeit, wobei viele von denen tatsächlich sich auch aktiv mit Arbeit ablenken wollen, weil sonst gibt's fast nichts anderes, worüber man gerade nachdenken kann.
Und wahrscheinlich irgendwie auf das Geld, ja, sicherlich angewiesen sind.
Absolut, absolut, definitiv, ja.
Und was so das generelle Geschäft angeht, also eure Schnäppchen-Community in Russland, schaltet ihr das ab oder wie läuft das?
Also da haben wir noch keinen weiteren Plan gefasst. Aktuell ist es natürlich so, dass Produkte weniger werden. Wir gehen davon aus, dass sich die Community über andere Dinge informieren möchte. Mein Wunsch ist es nicht abzustellen, sondern also ich bin auch der starken Auffassung, dass es logischerweise nicht der Krieg der Menschen ist, sondern der Politik. Und die Leute werden dann zukünftig jetzt mit Sicherheit noch mehr auf Geldsparen angewiesen sein als jemals zuvor. Dementsprechend ist es, glaube ich, weiterhin ein wichtiger Service.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office-Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Genau, lass uns hier nochmal einen thematischen Cut machen. Wir laden dich ja immer mal wieder hier ein, weil du einfach über deine verschiedenen Plattformen zum einen international, aber auch in Deutschland einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Fintech-Produkte hast und generell, was gerade so passiert, wer seine Produkte besonders pusht. Und deswegen hast du ja immer einen sehr spannenden Blick von oben. Das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, das war, glaube ich, kann man rückblickend sagen, so ziemlich eine Peak-Zeit, wo ja die großen Finanzierungsrunden, 100 Millionen. Ich habe dich noch gefragt, als Unternehmer, der eigenfinanziert agiert, wie sich das eigentlich anfühlt. Jetzt hat sich ja in den Monaten irgendwie der Wind gedreht. Das Geld geht plötzlich nicht mehr so leicht raus der Investoren, gerade bei den großen Finanzierungsrunden. Und es stellt sich auch so ein bisschen die Frage, wie entwickelt sich dieses ganze Thema Trading, Banking, Insurtech? Wie entwickelt sich das weiter? Wird da immer noch so viel in Marketing gebuttert oder ist auch generell dieses Thema so ein bisschen abgekühlt? Da würde mich mal einfach interessieren, wie siehst du das aktuell?
Also Trading ist auf jeden Fall runtergegangen, also der Marketingdruck. Wenn man hier in Berlin ist, sieht man natürlich überall noch die Scalable Capital Werbung rechts und links.
Trade Republic ist auch online noch sehr aktiv.
Trade Republic ist auch weiterhin noch sehr stark. Allerdings ist auch das Nutzerinteresse natürlich mit den fallenden Kursen, mit den steigenden Verlusten im schlimmsten Fall schon stark runtergegangen. Und dementsprechend sind die Promotions auch weniger geworden, würde ich sagen. Es herrscht weiterhin hoher Konkurrenzdruck. Also gibt ja auch noch hier Gratis-Broker, wie heißt der andere von Wall Street Online und so. Smart Broker. Genau, Smart Broker.
Dann Finanzen Zero ist, glaube ich,
das. Genau, Finanzen ist auch noch.
Broker war.
Stimmt, die wurden ja übernommen. Und da ist schon noch weiterhin Konkurrenzdruck hoch, aber es hat auf jeden Fall nachgelassen, wenn ich mir überlege, wie viel, also in welchem Abstand da eine Promotion nach der anderen kam. Und auch wie viel Kundeninteresse tatsächlich da war. Also jeder wollte auf einmal irgendwie versuchen, Aktien zu traden und oder hatte auch noch keine Go-To-App oder Anwendung, um das überhaupt zu machen. Das ist gefühlt auf jeden Fall weniger geworden. Und nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern.
Gefühlt heißt ja dann bei dir, dass du siehst einfach, was in der Community diskutiert wird an Angeboten.
Genau, also wie oft die Angebote sozusagen auftauchen, also wie viel verschiedene Marketingkampagnen live sind, aber auch wie viel Kundeninteresse danach ist, also wie viele Leute suchen danach, wie viele Leute schließen sowas ab. Ja.
Wie ist die Situation beim Thema Bankkonto, beim Thema Versicherung, beim Thema Klarna, bei Now Pay Later?
Bankkonten und Versicherungen, gefühlt war das von Corona sehr stark gebeutelt. Also ich weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Einfach wahrscheinlich generell einfach Marketing, dass sie ein bisschen Marketing runtergefahren haben. Das kommt auf jeden Fall wieder stärker zurück. Auch mit Sicherheit bedrängt durch die ganzen Fintechs, die halt jetzt eben nicht mehr nur noch Kreditkarte sind, sondern auch Girokonto. Und damit natürlich die ganzen klassischen Anbieter zwingen, entweder ihr Produkt, nicht nur entweder, auf jeden Fall auch ihr Produkt besser zu machen, aber eben auch wieder mehr top of mind zu sein, weil es halt jetzt viele gute Alternativen gibt, die einen höheren Marketingdruck haben als die. Und Buy Now Pay Later ist bei uns immer ein bisschen schwierig. Also wir haben das so in der Community eigentlich sehr stark nicht nur versucht, klein zu halten, sondern oftmals auch nicht erlaubt. Also Verbraucherkredite für, ich sag mal, Luxusgegenstände. Das ist nicht unbedingt was was den Smart Shopper unbedingt auszeichnet, würde ich sagen. natürlich durch die ganzen 0% Finanzierung und sowas kommt es schon immer mal wieder vor, aber da haben wir ehrlich gesagt nicht so den mega guten Einblick. Ich habe das Gefühl, dass sie weiterhin viel Druck machen. Ich glaube, am Produkt gibt es aber noch viel zu basteln. Also die Retention Rates auf die Apps bei Klarna und Co. könnten auf jeden Fall deutlich besser sein. Aber die arbeiten fleißig dran, kaufen jede Menge mit dazu. Mal schauen, was da noch so draus wird.
Was würdest du machen, wenn die bei dir anklopfen?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben uns den Markt auch schon immer mal wieder angeguckt. Also weil es auch natürlich so eine Diskussion ist, wenn es die Leute wirklich wollen, soll man sich dann unbedingt dessen versperren, ja. Aber also gerade, ich weiß gar nicht, ob ihr das wart, aber in letzter Zeit kam ja auch nochmal die TikTok-Thematik ein bisschen auf. Das habe ich auch schon.
Das war bei uns ja Hashtag Klarna Schulden.
Genau, das hatte ich tatsächlich auch schon vorher mal ein bisschen beobachtet. Sowas ist natürlich schon, das macht einen schon ein bisschen Angst. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass halt ein Großteil des Umsatzes eben mit Kunden verdient wird, die eben nicht rechtzeitig bezahlen, sondern der Verdienst ist ja da großenteils eben an der echten Finanzierung dran.
Wobei man da, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden muss zwischen Deutschland, wo im Moment die Daten das noch nicht hergeben, dass das quasi so ein riesen strukturelles Problem ist, versus der angloamerikanische Raum, wo es ja jetzt irgendwie aus Großbritannien Umfragen gab, dass so und so viel, also schon ein relevanter Teil Lebensmittel zum Beispiel über so eine Finanzierung macht, oder in den USA, wo ein Drittel quasi nicht pünktlich bezahlt hat, das war eine andere Umfrage. Da ist, glaube ich, das Bild noch ein bisschen, muss man noch ein bisschen differenzieren im Moment.
Absolut. Und also ich glaube, deswegen wollte ich auch sagen, keine Ahnung, aus meiner Perspektive ist das immer so ein bisschen negativ behaftet, aber vielleicht bin ich A, in einer anderen Generation und B, genau, wenn wir in den englischen Markt zum Beispiel rübergucken, da ist ein Payday-Loan einfach absoluter Standard. Das benutzt jeder. Und wenn man da vielleicht sogar bessere Raten anbieten kann, dann ist das ja was Gutes eigentlich. Dann hilft man den Verbrauchern vielleicht, bessere Übersicht darüber zu haben, sinnvoller das abzuzahlen, schneller abzuzahlen, niedrige Zinssätze zu zahlen, dann ist das was absolut Positives. Ja.
Ein weiterer Marketing-Trend der letzten Monate war ja, dass viele, ja, vor allem Fintechs, so ins Sportmarketing gegangen sind. Also zum Beispiel WeFox hat jetzt vor ein paar Tagen nochmal verkündet, dass sie, glaube ich, bei Union Berlin stärker einsteigen. Bei Juventus sind die auch irgendwie mit am Start. Crypto.com in Amerika.
Geld muss unter die Leute.
Für 700 Millionen die Rechte an einem bekannten Stadion da in L.A. gesichert. Wie siehst du das? Das war ja damals in der Dotcom-Zeit, war das ja auch so ein
brutal.
Red Flag-Thema. Aber wie siehst du das?
Also Crypto.com, ich glaube, für die kann sowas vor allem Sinn machen, da ja regulatorisch der große, wirklich eine große Thematik noch offen ist und niemand weiß, wohin sich das bewegt. Vielleicht stehen die unter einem Zeitdruck, den niemand von uns nachvollziehen kann, jetzt noch schnell so bekannt zu werden wie irgend möglich. Nichtsdestotrotz, die sind, glaube ich, auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, auch regulatorisch alles in den Griff zu bekommen.
Wobei das in Deutschland so ein bisschen Startschwierigkeiten.
Es ist natürlich auch schwierig, das irgendwie global auszurollen und überall regulatorisch hinzukommen. Aber nichtsdestotrotz, da macht, ob das Sinn macht oder nicht, ist natürlich schwierig. Aber irgendwie kann ich es da so ein bisschen nachvollziehen. Bei den anderen Sachen finde ich das schon immer ein bisschen schwierig, weil also Sportmarketing, und ich will jetzt hier Sven nicht zu stark an den Kahn fahren, aber es ist schon sehr...
Also Sven Schmidt für dir als Erklärung.
Genau, ich denke mir, es gibt so viele andere Marketingkanäle, die du erstmal ausgereizt haben musst, bevor du in einen Kanal gehen kannst, wo du irgendwie, ich weiß nicht, 80% Streuverlust hast auf deine Zielgruppe oder noch mehr, je nachdem. Gibt natürlich auch Ausnahmen, aber beim Finanzprodukt könnte man jetzt sagen, ja, das kann ja eigentlich jeder machen. I don't know, ja. Finde ich schon irgendwie komisch.
Okay, habt ihr dann mal drüber nachgedacht? Weil ich meine, MyDeals Arena oder so, ich meine, das wäre ja ein Massenprodukt.
Ja, das wäre natürlich super. Aber das ist, wir sind beim Marketing, versuchen wir schon auch immer möglichst die schlauesten Kanäle auszunutzen. Und das, wenn ich sowas mache, dann ist es definitiv neigungsorientiertes Marketing für einen Verein, den ich gerne supporten wollen würde. Und wahrscheinlich nicht der super schlaue Marketing-Move.
Okay. Welchen Verein würdest du dann wählen?
Union wäre natürlich für Berliner schon so, dass ich bin ja Berliner, auch in Berlin geboren und so. Das ist schon der Wunschverein, wenn dann.
Musst du dich dann mit WeFox jetzt Wettbieten machen, ne? Nächstes ja. Mal. Hast du eigentlich eine Vorstellung, wie teuer sowas ist?
Bei der Union jetzt?
Nee, generell im Fußball.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das kann man relativ leicht nachvollziehen, aber es ist auf jeden Fall schon ein guter siebenstelliger Betrag mit Sicherheit, ja.
Okay. Ein anderes Thema, mit dem du dich so ein bisschen abseits von MyDeals ja beschäftigst, ist die ganze Kryptowelt. Und da war ja vor allem im vergangenen Dezember und jetzt aber auch in den vergangenen Monaten das Thema Web3 wurde viel diskutiert. Es war ein großer Hype. Es gab eine große Kritikwelle, dass gesagt wurde, das ist eigentlich nur so ein neues Label für eine alte Sache. Wie schaust du da mit ein bisschen Abstand, wie schaust du da drauf?
Ja, das war eine super spannende Diskussion von einem der Mitgründer von WhatsApp, der ein
bisschen Signal, ne?
Signal, ja. Also jetzt Signal, ja, damals WhatsApp. Ja. Der nochmal tiefer eingestiegen ist und meinte eigentlich, die ganzen Konzepte, die existieren auch oder existierten auch im Web 2 und hat eine sehr ähnliche Idee dahinter. Und ich würde sagen, das stimmt auch. Allerdings ist es jetzt viel transparenter, viel mehr kann man sozusagen auch wirklich, das sind nicht nur sozusagen Versprechungen, das und dieses, jenes wollen wir mit unserer Community erreichen, sondern man kann es in den Code programmieren sozusagen, also wirklich Gesetz in Anführungszeichen machen. Aber klar, also ich würde mal sagen, für sehr viele der Anwendungen, also vor allem viele von den Hype-Anwendungen, bräuchte man jetzt nicht unbedingt die Blockchain sozusagen. Nichtsdestotrotz, gerade jetzt der Krieg und so, zeigt, glaube ich, dass für uns irgendwann mal sowas auch extrem wichtig sein kann oder wichtig wird, beziehungsweise eigentlich schon wichtig ist. Es hat jetzt natürlich nicht zu dem Bullrun geführt oder so, aber das ist, wenn es jetzt eigentlich nicht nur um das Geldverdienen geht, sieht man ja, wie wichtig das eigentlich sein kann für eine Bevölkerung, unabhängig von der Währung des eigenen Landes zu sein. Weil jetzt die russischen Leute können ja nichts dafür. Im Prinzip können sie nichts dafür, dass Putin hier Präsident ist.
Zumindest ein Teil kann man es, glaube ich, fair zu sagen.
Ja.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Ja, nichtsdestotrotz, wenn man so jetzt auf den europäischen Markt guckt, gibt es ja jetzt neue Regulierungsbestrebungen. Mhm. Und das ist ja dann so ein bisschen auch der Zwiespalt. Je mehr die Sachen jetzt legaler werden, regulierter werden, wird ja irgendwann die Frage sich stellen, ist das überhaupt noch ein Parallelsystem oder kann das in solchen Fällen dann auch abgestellt werden? Gerade das ganze On-Ramp-Off-Ramp-Thema, also wie kriegt man das Geld ins System und wieder raus, wird ja immer schwieriger, je regulierter es wird. Man versteht auch, was sozusagen die Bestrebungen dahinter sind. Aber es stellt sich dann die Frage, was für eine Stellung hat es dann? Spielt es noch in so einer kritischen Situation?
Also es ist absolut große Thematik, die durchgängig diskutiert wird, auch beim Board A Club, der jetzt sozusagen KYC, also Know Your Customer, eingeführt hat, was viele Leute extrem negativ ausgelegt haben, auch dann ihr Profilpicture sozusagen geändert haben, im Ausdruck, dass sie nicht dahinter stehen. Ja, und die Regulierung, ich verstehe, dass es wichtig und notwendig ist. Und es wird verschiedene Protokolllayer geben, die unreguliert bleiben werden. Bitcoin ist einer davon. Also selbst wenn in Europa Regulatorien eingetroffen oder entschieden werden, wird sich Bitcoin deswegen nicht verändern. Und das ist schon hochkomplex. Und ich hoffe, dass die unsere europäische Union nicht zu krass zumacht und sich zu sehr Innovation sozusagen versucht zu gegenzustellen, sondern hoffentlich ein bisschen positiv des Ganzen ist. Und Portugal war eigentlich dann schöner Vorreiter, wobei ich glaube, jetzt diese neue Regulierung wird auch auf Portugal zutreffen und einiges da schwieriger machen. Und leider ist es so, dass USA wieder relativ schlau und offen dem Ganzen gegenüber ist. Außer natürlich hier die KYC-Thematik, aber so be it. Man kann jetzt auch nicht alles haben. Das ist natürlich.
Bei manchen Themen haben sie schon sehr hart auch durchgegriffen, ne?
Ja, absolut. Und also in der ganzen Welt, niemand hat Angst gegenüber Kryptoregulierung. Das Einzige, wovor sie Angst haben, ist das SEC. Ja, das ist, es ist wirklich so, alle wollen irgendwann nochmal in den USA Urlaub machen. Der Einzige, der meinte, ich glaube hier Daniel Siesta von Wonderland und Co., der jetzt auch letztens einen größeren Skandal hatte, der war, das ist mir egal, ich muss nicht in die USA. Ich glaube, in Russland lebt der. Aber also ich glaube schon, dass Regulierung wichtig ist und es die Schwierigkeit halt, dass die Leute, die es entscheiden, meistens nicht genug Insight haben, um wirklich sich der langfristigen Auswirkung von bestimmten Punkten bewusst zu sein, aber eben um den aktuellen Status quo sozusagen erhalten zu wollen, dann Gesetze erlassen, die leider Europa unter Umständen dann wieder mal als Wirtschaftsstandpunkt schwächen werden.
Andererseits, je nachdem, was es jetzt kommt, wird es ja zumindest eine gewisse Rechtssicherheit geben. Also es geht ja zum Beispiel um dieses Bitcoin-Verbot, also Proof-of-Work-de-facto-Verbot.
Was Gott sei Dank nicht vom Tisch ist.
Sieht zumindest jetzt im Moment danach aus. Und was die andere Regulierung angeht, kann man ja auch argumentieren, dass es dann überhaupt einen Rechtsrahmen gibt, was ja auch wieder gut ist, um unternehmerische Tätigkeit zu fördern.
Genau, dafür bin ich auch. Also genau so würde ich das eigentlich auch sehen. Du möchtest eigentlich eine simple, einfache Rechtsprechung haben, die dir klare Linien sozusagen aufzeigt. Aber das ist super schwer. Also vor allem auch, also wenn du wieder als Unternehmen oder von einem Protokoll, von der Protokollseite kommst, wie willst du dich denn auf, keine Ahnung, 195 verschiedene Länder sozusagen einlassen? Auf wen optimierst du, auf wen optimierst du nicht? Und ob dann Europa da die große Rolle spielt? Ja, wahrscheinlich wird dann schon doch weiterhin wieder USA die treibende Kraft sein. Wobei Australien pusht da jetzt anscheinend auch. ein bisschen sich als neuen Krypto-Hop positionieren zu wollen. Ich glaube, Singapur ursprünglich war sehr, sehr groß. Die haben jetzt eher relativ oder mehrere nicht so mega positive Regulierungsmaßnahmen erlassen. Und USA ist noch, dachte man eigentlich, dass sie relativ strikt werden würden, wurde dann aber viel, viel weniger strikt als ursprünglich erwartet und relativ positiv. Ja. Da hatten ja viele Programmierer Angst, dass sie dann tatsächlich USA verlassen müssten, weil sie sonst haftbar für ihren Code gemacht werden.
Mhm. Kannst du so 1, 2, 3 Web3-Projekte nennen, wo du denkst, so, okay, das, da ist irgendwie mehr dahinter, da wird irgendwie was, was Großes draus?
Also ich finde Aave mega spannend. Ich setze alles kein, also alles kein Investment-Advice, logischerweise. Und auch nochmal ganz, ganz wichtig, die Tokens, die hinter vielen dieser Projekte stehen, sind, also die Tokenomics, also der Grund, warum ein Token Wert hat, ist oftmals relativ entkoppelt von dem, ob das Unternehmen gut oder schlecht ist. Also Aave ist super spannend. Ich glaube, von einem französischen Gründer oder Mitgründer zumindest. Es ist ein mehr oder minder ein Borrowing- und Lending-Marktplatz oder der führende Borrowing- und Lending-Marktplatz für Kryptowährung. Und es ist natürlich super spannend, genau bei dem Punkt, den du angesprochen hast, nämlich wenn irgendwann mal On-Ramp oder Off-Ramp regulatorisch ein Problem wird, ist immer die Frage, wie kommst du denn dann an dein Geld? Und Borrowing und Lending ist natürlich eine gute Möglichkeit, um vielleicht gar nicht verkaufen zu müssen, sondern einfach
zu beleihen,
genau. Was auch ein super Aspekt ist für die ganzen underbanked Countries, also viele Menschen, die halt in Afrika an ihre eigene Mistwährung gebunden sind, jeden Monat zusehen müssen, wie ihr Geld weniger wird, keine Chance haben, jemals irgendwie ein Haus zu kaufen oder Geld sinnvoll anzulegen, geschweige denn jemals einen Kredit zu bekommen. Und so können sie dann gegebenenfalls halt Vermögen in beispielsweise Bitcoin aufbauen und das dann zukünftig auch beleihen und so tatsächlich davon auch weiter zu profitieren. Curve ist mega spannend. Das ist ein sozusagen, also der Hauptnutzungszweck ist eigentlich ein Exchange für Stablecoins. Das ist super wichtig, um vor allem zwischen den verschiedenen Protokollen sozusagen hin und her switchen zu können und so seine Währungen sozusagen möglichst stabil zu machen. Das ist auch in der Kryptobranche ein großer Hype darum. Also da sind viele sehr scharf auf den Governance-Token, um sozusagen bestimmen zu können, wie es in diesem Projekt weitergeht und welche Coins unterstützt werden, welche Chains als nächstes bearbeitet werden und auch wie die Rewards sozusagen verteilt werden, die da bei entstehen.
Es gibt jetzt ja so einige Projekte, die versuchen, das ganze Decentralized Finance Thema, was das ja in AVE zum Beispiel auch berührt, das so zu verpacken in einer App, dass es auch für ein technisch nicht so versiertes Publikum verfügbar ist. Zum Beispiel Unstoppable Finance von Peter Großkopf. Wie siehst du auf das Thema generell?
Die Schwierigkeit, die ich da ein bisschen sehe, ist natürlich, das Risiko ist wahnsinnig hoch. Ne? Also das Risiko vom Staking und Lending und Farming ist wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen zu einfach verpackt, dann denkt man, das sind einfach Zinsen. Das sind Zinsen wie bei der Bank. Da kann mir eigentlich nichts passieren, außer ich investiere in, weiß ich nicht, wie hieß die große Bankenkrise in Island?
Ach so, ja.
Ja, wo alle ihr Tagesgeld bei irgendwelchen komischen Banken hatten, was ja momentan auch wieder teilweise so ein Thema ist. Aber das ist nicht das gleiche Risikoprofil. Wir reden hier über ein komplett anderes Risikoprofil. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht ganz klar wird. Nichtsdestotrotz glaube ich natürlich, oder ist auch wichtig, zu sehen, dass halt, wenn andere Leute ihre Kryptowährung staken und man selber seine Kryptowährung nicht staked, man sozusagen der Inflation unterliegt, der man ja im Zweifel vielleicht entgehen will. Also wenn alle Leute irgendwie, weiß ich nicht, 12% auf Cosmos verdienen und du aber dein Cosmos einfach nur brav hodelst, dann unterliegst du im Prinzip 12% Inflation. Aber natürlich in Deutschland hat man dann wieder auch steuerliche Nachteile, weil wenn du es privat hältst, also bist du ja noch ein Jahr steuerfrei. Wenn du es aber eben so stakest oder lendest oder Rewards damit verdienst, dann ist es erst nach 10 Jahren steuerfrei. Muss man sich dann überlegen.
Das ist auch der Grund, warum einige dann nach Portugal
abgewandert ja, sind. Ja, absolut.
Oder genau. Nach Rumänien.
Ja, und das ist, Portugal war, ist sehr, sehr spannend. Mal gucken. Und Dubai leider auch mal wieder mit eins der führenden Länder in der Thematik. Aber mit 0%, da muss man halt auch nicht über Regulierung oder irgendwas nachdenken, sondern das ist halt einfach alles Game.
Ja. Genau, ein weiteres großes Projekt, was in den letzten Tagen so ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat, war der Apecoin von dem besagten Bored Ape Yacht Club. Wie siehst du da drauf?
Ja, das ist super spannend. Also so von der Company her ist es natürlich mit einer der Firmen, die wahrscheinlich am allerbesten für eine Success Story im NFT-Space aufgestellt sind. Also mit vielen Gründern, die schon super viel gemacht haben, die auch aus so Lifestyle-Culture-Themen herauskommen. Jetzt eine riesige Funding-Runde vor wenigen Monaten gemacht haben. Nicht nur Bored Apes sozusagen gegründet haben, sondern jetzt auch noch, ich sag mal so, das ultimative oder die beiden, die immer um die Krone gekämpft haben, war eigentlich die Bored Apes und die CryptoPunks. Und Yuga Labs, die hinter den Bored Apes stehen, haben jetzt CryptoPunks und das andere Projekt von Lava Labs, Meebits, gekauft. Die sind schon super aufgestellt. Und jetzt ApeCoin ist halt so ein bisschen die Hoffnung, was heißt die Hoffnung, jetzt halt einen Token zu einem NFT-Projekt rauszubringen, lässt halt wieder die Fantasie der Investoren hochklingen. Das wurde ja auch schon geleakt bei The Block und einigen anderen, dass sie ja auch an einem Metaverse-Projekt arbeiten und man vielleicht eben das Land in dem Metaverse dann nur mit dem Apecoin kaufen kann.
Ich glaube, es gibt ja auch noch so drumherum dann so exklusive Konzerte, also dass man diesen Club-Gedanken wirklich weiterspinnt.
Genau, das ist ja sowieso, das hat Bored Ape sowieso schon viel, viel besser als viele der anderen NFT-Projekte gemacht, tatsächlich Utility außerhalb des eigentlichen Haltens und nur dass der NFT Mehrwert wird, versucht aufzubauen. Und genau, die werden da jetzt weiterhin stark aufbauen. ApeCoin ist ziemlich gut, also hat sehr gut abgeschnitten, der Airdrop. Ich glaube, die sind jetzt so gerade bei $15 und wenn die es, also $20 war sozusagen
Stand dann, Montag.
Genau, Stand Montag, sorry. $20 wäre sozusagen so viel gewesen, dass man auch hätte einfach den Bored Ape kaufen können und damit dann den Airdrop claimen. Dann so gesehen haben die ziemlich gut den Launch, glaube ich, abgeliefert. Also das heißt ziemlich gut, aber viele Leute anscheinend von den Bored Ape Fans glauben daran, dass es ein wichtiger Bestandteil des neuen Ökosystems werden wird.
Aber du hast ja noch keine gekauft?
Nee, Bored Apes haben mich tatsächlich auch nie so mega gereizt. CryptoPunk war schon immer eher der Punkt, aber dann krieg ich nicht übers Herz, so viel Geld für ein JPEG auszugeben.
Ja. Genau, wir sind mit der Zeit schon am Ende. Genau, zum Schluss noch der kurze Hinweis. Wir sehen uns ja Mitte Mai, am 18. Mai schon.
Ja, ich bin gespannt.
Auf der großen Finance Forward Bühne haben heute verkündet, dass der Check24-Gründer Henrich Blase, der sonst nur sehr, sehr selten auftritt.
Wahnsinns-Story. Also bin mal gespannt. Wie lange habt ihr ihn im Vortrag? Macht ihr einen eigenen Vortrag?
Nee, oder das wird ein Gespräch mit mir sein.
Ah, cool.
Ja. Und das wird wahrscheinlich so eine halbe Stunde ungefähr gehen.
Ja. Okay.
Genau. Was denkst du, werden da so die Themen eigentlich sein, die uns in ein paar Monaten beschäftigen?
Ja, also ich glaube, NFTs wird jetzt erstmal weiterhin nicht unbedingt weggehen. Es wird auch nochmal eine große Frage, inwiefern eben vielleicht die DeFi-Thematik auch in die TradFi, in die Traditional Finance-Ecke reinkommen. Also Binance pusht weiterhin wahnsinnig hart, FTX pusht wahnsinnig hart. Vielleicht kriegen die auch Produkte hin, die für den Endkunden aussehen, als ob sie einfach Aktien kaufen. Ich glaube, Crypto.com ist super duper stark in dem Bereich. Und ich meine, das wird halt für alle Anbieter ziemlich eine spannende Zeit, die gefühlt irgendwie auf allen Ecken kämpfen müssen, weil sie ja nicht mehr nur noch Kreditkarte sind, sondern auch noch Trading-App und Krypto-App und irgendwie Versicherungs-App auch noch obendrauf. Gefühlt müssen jetzt alle auf allen Fronten wollen sie alles beste Angebot liefern.
Ja, und die ganzen normalen, in Anführungsstrichen, Trading-Apps gehen ja auch jetzt dann wieder in Richtung Krypto.
Ja.
N26 wird auch, arbeitet ja auch an einem Krypto-Angebot. Also rückt immer mehr zusammen am Ende, ne?
Ja, jeder macht irgendwie alles. Aber ich glaube auch, also vor allem Aktien und Krypto ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Weil es immer noch viel zu schwierig ist, Krypto zu kaufen, und weil ich auch glaube, dass es halt eine langfristig gute Investition ist, was in den Anlagemix sozusagen reingehört. Und wenn man das als Unternehmen darstellen will, dann muss man da auch irgendwie mitspielen.
Alles klar, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Diskussion mit dir am 18. Mai in Hamburg. Genau, wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, geht gerne auf unsere Seite, da findet ihr alle Infos. Und vielen Dank auf jeden Fall, Fabian, für deine Zeit, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Danke dir, Kaspar.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.